Bei mir am Telefon begrüße ich Max Maishauer, Experte für Todesstrafe bei Amnesty International in Deutschland. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Laut dem Bericht von Amnesty International, der heute veröffentlicht wurde, stieg die Zahl der Hinrichtungen 2023 auf einen Höchststand seit 2015 und gleichzeitig sank die Zahl der hinrichtenden Staaten auf ein historisch niedriges Niveau. Da schließt sich gleich meine erste Frage an. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?
Das ist natürlich die große Frage, aber wir stellen eben fest, dass es auch in den letzten Jahren so ist, dass die Länder, die an der Todesstrafe festhalten, dann auch entsprechend lieber und gerne hinrichten und tatsächlich auch für die Länder, die seit Jahren nicht mehr hinrichten und die Todesstrafe vielleicht als rechtshistorisches Relikt in ihren Strafgesetzen stehen haben, momentan auch der Weg schneller ist, dann tatsächlich auch nochmal den letzten Schritt zu gehen und die Todesstrafe dann noch abzuschaffen.
Blicken wir nochmal auf die Zahlen. 1.153 Todesurteile verzeichnet Amnesty International für das Jahr 2023. Wie lassen sich die Todesurteile vielleicht thematisch und räumlich einordnen?
Also wir haben auf jeden Fall eine relativ große Zahl der Hinrichtungen im Iran. Wenn wir uns anschauen, der Iran hat alleine von den 1.153 Todesurteilen 853 zu verzeichnen. Das heißt, dass alleine drei Viertel aller Hinrichtungen auf ein einziges Land fallen. Wir merken dort ganz klar, dass wir eine relativ starke Entwicklung eben zum Beispiel im Iran haben, wo sich das Mullah-Regime schon fast in eine Art Blutrausch begibt und die Todesstrafe auch ganz klar als Mittel der politischen Repression nutzt, auch verbunden dadurch, dass im Iran die Hinrichtungen öffentlich stattfinden. Aber wir haben auch einen Anstieg und eine Entwicklung in den USA. In den USA war es so, dass die letzten Jahre über immer eher so die Hoffnung war, dass jetzt auch durch Joe Biden, der im Wahlkampf sich als klarer Gegner der Todesstrafe ausgesprochen hat, sich an den Hinrichtungszahlen etwas verbessert. Aber auch da sieht man, dass insbesondere in den Südstaaten, Arizona, Georgia und Texas, die Zahlen der Hinrichtungen leider auch auf einem relativ konstant hohen Niveau mit im letzten Jahr 24 Hinrichtungen sind.
Gehen wir nochmal zurück in den Iran. Im Bericht wurden ja eher unpolitische, in Anführungsstrichen nenne ich sie jetzt mal, Drogendelikte als Grund für Todesstrafen genannt und die ethnische Minderheiten der BelutschInnen als maßgeblich betroffene Bevölkerungsgruppe. Dazu später vielleicht nochmal mehr. Doch erstmal auf die Entwicklungen, die Sie genannt haben, auf die politischen Entwicklungen in der Islamischen Republik geblickt. Die Jinnah-Mahsa Amini-Massenproteste wurden 2022, 2023 durch das Mullah-Regime und allen voran durch den jüngst verunglückten Präsidenten Ebrahim Raisi blutig niedergeschlagen. Gleichzeitig sind die Proteste und die Repressalien gegen die Proteste fast gänzlich aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Welche Rolle spielt das in der Betrachtung auf die Höchstzahl der verübten Todesstrafen im Iran?
Eine relativ große Rolle. Wir haben neben den Drogendelikten eben auch so relativ wachsweiche Straftatbestände im Iran, auf denen die Todesstrafe steht, wie zum Beispiel Verderben auf Erden oder Abwendung zu Gott. Und da sehen wir ganz klar, dass in diesen Verfahren auch verbunden mit keinerlei rechtsstaatlichen Grundsätze, die eingehalten werden, die Todesstrafe auch genutzt wird, um eben zu schauen, dass man die Proteste zum Schweigen bringt, dass man die Menschen, die dem Mullah-Regime gefährlich werden können, im Gefängnis hat und dann natürlich auch mit der Sorge nach außen treten kann, zu sagen, hey, wenn du dich negativ dem Regime gegenüber äußerst, kann es sein, dass du eben dann auf dem Schafott landest.
Nochmal zu den Drogendelikten. Diese dürften nach internationalem Recht nicht mit der Todesstrafe geahndet werden, so schreiben Sie im Bericht. Welche Delikte sind es denn dann, die so geahndet werden dürften? Und ist darin vielleicht eine geschichtliche Entwicklung zu beobachten?
Ich glaube tatsächlich weniger eine geschichtliche Entwicklung, sondern eher ein Minimalkonsens. Wir sehen, dass die völkerrechtliche Geschichte dazu, wie sich diese, im Englischen nennt man Most Vulnerable Crimes, eben entwickelt hat, dass man sagt, man hat damals in der Zeit, in der die Vereinten Nationen gegründet wurden, versucht, einen Konsens zu finden aus Staaten, die damals die Todesstrafe noch hatten und Staaten, die die Todesstrafe damals schon abgeschafft hatten. Muss man ja auch sagen, dass in der Zeit die Staaten mit Todesstrafe schon die Mehrheit waren und sich jetzt ja auch in den letzten Jahren auch eher angepasst hat, sodass man dann eben gesagt hat, ja, man nimmt eben die Todesstrafe nur für Strafen, in denen Menschen zu Tode kommen, also die klassischen Tötungsdelikte, Mord, Totschlag, aber eben auch zum Beispiel Raubmord, Körperverletzung mit Todesfolge, Vergewaltigung mit Todesfolge und so weiter. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Todesstrafe in diesen Bereichen gerechtfertigt ist, sondern dass das in dem Fall von der Weltgemeinschaft der Minimalkonsens ist, wo man gesagt hat, ja, wenn ihr unbedingt wollt, dann aber nur auf diesen ganz, ganz kleinen Bereich beschränkt.
Saudi-Arabien nennen Sie ja als weitere Nation mit einer hohen Zahl an vollstreckten Todesurteilen, auch wenn diese leicht gesunken ist im Vergleich zum Vorjahr. Was lässt sich denn über die hingerichteten Menschen in Saudi-Arabien sagen und worin begründet sich der leichte Schwund?
In Saudi-Arabien sehen wir ähnlich wie im Iran eine Politisierung der Todesstrafe. Wir haben dort auch eine Vermischung verschiedener Menschenrechtsverletzungen, sodass wir dort auch Fälle von Folter registrieren konnten. Wir hatten Verfahren, die jeglichen rechtsstaatlichen Grundsätzen zuwiderlaufen. Wir haben auch dort teilweise diese ja sehr wachsweichende Straftatbestände, die wir auch bereits im Iran hatten. Allgemein kann man zu Saudi-Arabien sagen, dass wir sehen, dass die Todesstrafe noch hoch ist, dass sie durchaus verwendet wird und dass das halt auch nochmal ein Punkt ist, den wir uns insbesondere hier in Europa, wo wir ja in einem gewissen Maße auf der Insel der Glückseligen weilen, was das Thema Todesstrafe betrifft, halt auch regelmäßig mal wieder vor Augen führen sollten. Insbesondere in einer Zeit, in der Saudi-Arabien durch ja insbesondere sportliche Großereignisse auch versucht, sein Bild in der Welt zu verbessern.
Sie haben es schon erwähnt, Rückschläge stellen Sie beispielsweise in den USA fest, was Todesstrafen angeht. US-Präsident Joe Biden hatte 2020 angekündigt, die Todesstrafe auf Bundesebene abzuschaffen. Wie kommt der Anstieg von 18 auf 24 Hinrichtungen 2023 dann konkret zustande?
Bei der Todesstrafe in den USA muss man zum einen festhalten, dass das System des Strafprozesses in den USA ziemlich anders funktioniert, so wie wir es in Deutschland kennen. In Deutschland haben wir unser Strafgesetzbuch, wo alle Straftatbestände für alle Regionen in Deutschland drunter fallen. In den USA ist das eine Sache der einzelnen Bundesländer. Das heißt, die Staaten können selber entscheiden, ob sie die Todesstrafe erstmal vollziehen oder nicht und zum anderen für welche Straftatbestände. Die Todesstrafe auf Bundesebene, die Joe Biden abschaffen will, nimmt da nur einen relativ ja, kleinen Bruchteil ein und umfasst dann dort zum Beispiel Staatsschutzverfahren, Terrorismusverfahren. Das heißt, man kann da schwierig auf den allgemeinen Trend schließen und was man halt auch sieht, die angestiegenen Zahlen in den USA sind halt auch insbesondere auf die Südstaaten verfallen, wie Alabama, Georgia und Texas, wo man halt auch momentan relativ große republikanische Hardliner an der Macht sitzen hat, die alle ein große Verteidiger der Todesstrafe sind und das System halt auch weiterhin beibehalten wollen, sodass man da momentan eher so einen gegenlaufenden Trend sieht, dass man auf Bundesebene darüber diskutiert, dass die Todesstrafe abgeschafft werden soll, auch in anderen Staaten, in denen vielleicht auch nicht mehr vollstreckt wird, sondern die Todesstrafe einfach nur im Gesetz steht, darüber nachgedacht wird, die Todesstrafe abzuschaffen, aber unter anderem eben in Alabama und auch in Texas immer mehr hingerichtet wird, sodass die Zahlen dort in einem gewissen Maße den nationalen Trend dann eben halt auch wieder aufwiegen.
blicken wir auf den Kontinent Afrika. Sie nennen Somalia als eine der Staaten, die am meisten hinrichtet in Afrika in Ihrem Bericht. Was gibt es zu Somalia zu sagen?
In Somalia merken wir, dass wir auch dort relativ viele Probleme auch jenseits der Menschenrechtsverletzung und Todesstrafe an sich haben. Wir haben relativ lange Verfahrensdauer. Es dauert teilweise mehrere Jahre, bis den Menschen in der Untersuchungshaft überhaupt erstmal ein Gerichtstermin gegeben wird. Die anwaltliche Ausbildung ist relativ schwierig. Wir haben aber, wenn wir auf die größere Region blicken, in Afrika momentan aber eine doch eher positive Entwicklung hin, dass auch dort jetzt eine regionale Debatte zur Abschaffung der Todesstrafe gestartet ist. Und man da eben halt auch nur hoffen kann, dass sich die progressiven Kräfte, die die Todesstrafe auch in Afrika nicht mehr sehen wollen, eben durchsetzen können. Und in der Zwischenzeit ist für uns leider nicht wirklich mehr drin, als die Zahlen so weit hinzunehmen, unsere Einzelfälle vor Ort so gut zu betreuen, dass diese im besten Falle dann aus dem Todestag rauskommen und sowohl auf Ebene unserer Arbeit als NGO, aber auch im Austausch mit der Politik darauf hinzuwirken, dass auf diplomatischer Ebene auch nochmal Druck ausgeübt werden soll, dass wir klarstellen, dass wir die Todesstrafe als Land ablehnen und das Ganze eben auch entsprechend nach außen tragen.
Wir machen nochmal einen kontinentalen Sprung und gehen zurück nach Asien. Und blicken zuletzt auf ein Land, das eigentlich ganz oben auf der Liste stehen müsste, und zwar China. Dort vermuten Sie die meisten vollstreckten Todesurteilen. Wie viele Tote durch Hinrichtungen vermutet Amnesty International? Wie kommt es zu diesen Zahlen? Und was macht die staatliche Geheimhaltung, was macht die Strategie so erfolgreich im Gegensatz zu anderen hinrichtenden Staaten?
Das Problem bei China ist eben, wir wissen effektiv nicht, wie hoch die Hinrichtungszahlen sind. Wir erwarten, dass die Hinrichtungen in die Tausende gehen. Also, dass wir dort auch einen auf jeden Fall weit, weit höheren Prozentsatz auch haben, wie wir ihn zum Beispiel im Iran haben, wo wir relativ verlässliche Zahlen sehen. Und das Problem für China ist, sie fahren mit ihrer Geheimhaltung bzw. der Einstufung der Todesurteile als Staatsgeheimnis relativ gut, weil sie dadurch auf der einen Seite die öffentliche Wahrnehmung von außen relativ gering halten, weil man einfach nicht die Zahlen hat, an denen man den Druck eben ausüben kann, oder auch die Einzelschicksale hat, mit denen man nach außen hin durch Demonstrationen vor Botschaften versuchen kann, etwas zu bewegen, weil das wissen wir ja auch alle, dass die emotionale Bindung, wenn man jetzt sagt, hey, wir wollen diese Person aus dem Todestrakt raus haben, nochmal eine andere ist, als wenn wir sagen, wir setzen uns dafür ein, dass die Todesstrafe insgesamt in einem Land, was halt auch insbesondere so groß ist wie China, dann eben auch nochmal unterbindet. Und im Inland ist es für die chinesische Staatsführung in der Art gut, dass sie einfach eine Opposition zur Todesstrafe gar nicht zulassen, weil man den Diskurs darüber einfach schon von vornherein untergräbt und das Ganze eher so als eine Maschinerie im Geheimen laufen lässt.
Ich hätte noch eine weiterführende Frage. Es steht zwar nicht im Bericht, aber in Anbetracht der Anerkennung der Staatlichkeit durch drei europäische Länder würde ich sie trotzdem stellen, weil es ja schon aktuell ist. Haben Sie Todesurteile in den palästinensischen Gebieten im Westjordanland und im Gazastreifen verzeichnen können? Und welche Hintergründe haben Sie da?
Wir wissen, dass die Todesstrafe in den Gebieten noch besteht und auch noch vollhängt wird. Aber wenn ich jetzt auf genaue Zahlen hinausgehen sollte, dann muss ich Sie leider vertrösten, bevor ich jetzt hier was Falsches sage, aber allgemein kann man da halt auch feststellen, dass die Todesstrafe insbesondere dort in einer Rechtstradition der damaligen britischen Mandatsgesetzgebung entsteht und dort auch einfach aufgrund der allgemeinen Situation relativ viele sogenannte extralegale Hinrichtungen auch stattfinden, in denen dann einfach teilweise vorbei an jeglichen, nennen wir es mal Gerichtsverfahren, Todesurteile verhängt wird, sondern einfach dann die Familie des Opfers, der Täter dann eben ausgeliefert wird und die mit dem Täter dann verfahren kann, wie sie will.
Verstehe. Zum Schluss blicken wir mal vorsichtig nach vorne. Worauf wird Amnesty International in der Folge des Berichts besonderen Augenmerk richten?
Für uns ist aktuell das nächste große Thema die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Dezember. Dort findet seit 2006 finden dort in regelmäßigen Abläufen Abstimmungen für ein weltweites Hinrichtungsmoratorium statt. Und da können wir feststellen, dass die Staaten, die sich für ein solches Hinrichtungsmoratorium aussprechen, seit Jahren steigt. Und dort ist jetzt auch das Ziel der Initiatoren, dieses Jahr das erste Mal eine Dreiviertelmehrheit hinzubekommen. Allgemein können wir sehen, dass die Abschaffungsinitiativen in den Staaten, die eben die Todesstrafe auch nur noch als Relikt kennen, relativ gut starten. Aber das Problem halt für uns auch das ist, dass wenn immer weniger Länder dafür immer mehr hinrichten, für uns die Bretter, die wir zu bohren haben, halt auch von Jahr zu Jahr dicker werden.
Das sagt Max Maisauer, Experte für die Todesstrafe bei Amnesty International in Deutschland. Wir sprachen über den heute erschienenen Bericht von Amnesty International, der einen Anstieg ihrer Zahlen und gleichzeitig ein historisch niedriges Niveau verzeichnet, was die Zahl der hinrichtenden Staaten angeht. Vielen Dank, Max Maisauer, für das Gespräch.
Vielen Dank und schönen Tag.